Neue Woche, neuer Podcast und die Vorfreude auf die kommende Saison, die steigt jetzt Stück für Stück immer weiter. Der Spielplan für die kommende Saison wurde veröffentlicht. Wir wissen auf jeden Fall, die Schwenning Wild Wings werden unser erster Gegner sein. Wie die nächsten Gegner danach denn sind, das werden wir einmal zusammen besprechen und auch einmal besprechen, ob das ein guter, ein schwerer, ein einfacher oder was weiß ich für den Saisonstart wird. Da bin ich sehr gespannt, da habt ihr euch auch zu Wort gemeldet und wir wissen, wohin der Sonderzug geht. Auch sehr spannend und von Bedeutung ja für euch. Dann werfen wir ja immer wieder in der Sommerpause einen Blick zu der Konkurrenz und das werden wir heute auch wieder tun. Wir haben eine Audio bekommen und eine kleine Zusammenfassung von unseren Kollegen aus Ingolstadt, Malte.
Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank schon mal nach Ingolstadt. Ich kann schon mal sagen, das ist eine relativ lange Audio. Also danach seid ihr wahrscheinlich auch Experten für den ERC Ingolstadt. Aber das ist sehr gut. Dann können wir uns da schon bestens drauf einstellen. Dazu haben wir die These natürlich dabei zum vermeintlich zu schwachem Angriff der Penguins. Und auch da können wir sagen, die Beteiligung war sehr, sehr gut. Also ich glaube, da werden wir ins Diskutieren kommen. Und natürlich, Nico, Frage der Woche darf nicht fehlen. Du hast sie wieder schon gerade gelesen und jetzt während des Intros darfst du dir ruhig noch mal ein bisschen Gedanken machen und dann legen wir gleich los mit Folge 233.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 1. Juli. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie geht's? Wie geht's, wie steht's?
Ja, der Spielplan ist draußen. Das hat heute schon mal für ein bisschen kalendarische Arbeit gesorgt, sag ich mal. Man musste ein paar Kreuze machen im Kalender, ein paar Sachen vormerken. Aber das ist schon wieder viel zu weit vorweggegriffen. Die Sonne scheint. In zwei Tagen sind Sommerferien, also ist schon in Ordnung, kann man aushalten. Bei dir, ich hätte jetzt auch gefragt, wie es dir geht, aber die viel wichtigere Frage, Nico, die wahrscheinlich alle anderen zu Hause auch beschäftigt, ist die Fliege noch in deinem Arbeitszimmer?
Gute Frage, ich habe es noch nicht gespottet, aber das ist ja auch so eine, die weiß, den Moment zu nutzen, wenn ich mich nicht mehr wehren kann. Und das ist halt jetzt in der Podcast-Aufnahme. Daher erwarte ich sie jeden Moment, aber hier sind es ungefähr 73 Grad in diesem Raum. Ich glaube, selbst die Fliege würde da zu Boden kriechen in dem Fall. Also nee, es wurde ein schöner Vergleich angestellt, irgendwie mit der Wespe im Ellipelli. Kann das sein, weil es eine Wespe? Ja. So, das ist die Fliege hier im Podcast, quasi das Pendant dazu. Fand ich witzig, muss ich auf jeden Fall drüber lachen in dem Fall. Aber nee, sie ist nicht da. Und um die nächste Frage vorwegzunehmen, mir geht's auch gut. Mir geht's blendend. Wie war dein Wochenende?
Auch viel Tennis gespielt.
Ja. Sportlich, immerhin.
Sportlich, ja.
Bei mir das Gegenteil tatsächlich. Also ich habe viel gegrillt. Also
auch
viel,
gut.
Viel entspannt. Sport am Grill betrieben, aber mit Freude. Wirklich volles Wochenende. Eigentlich mache ich das so nicht. Eigentlich gönne ich mir immer so einen Tag, wo ich ja wirklich auch für mich so ein bisschen sein kann. Aber dieses Wochenende war pickepacke voll. Habe ein paar Freunde zum Grillen eingeladen. Ich wurde zum Grillen eingeladen. Das hat man irgendwie optimal alles genutzt. War noch ein bisschen in Bremen an der Schlachte dann unterwegs am Sonntagabend. Also war irgendwie doch ein rundes Wochenende. Wenig erholsam, aber nichtsdestotrotz gut gelaunt bin ich jetzt hier in dem Fall.
So soll's sein. Gegrillt habe ich auch. Also beim Tennis ist ja gang und gäbe bei einem Punktspiel danach gemeinsam mit den Gegnern zu essen.
Platz wurdest du, dachte ich.
Das auch, einen Tag später. Also Samstag, ich darf ja mit meinen 29 Jahren inzwischen schon Herren 30 spielen. Das ist ein bisschen deprimierend. Andersrum bin ich da wieder der Jüngste, dann ist es wiederum ganz cool. Und da hatten wir am Samstag ein Spiel und danach wird dann immer gemeinsam gegessen mit den Gegnern. Finde ich beim Tennis eigentlich eine sehr, sehr coole Geschichte. Ist generell ein fairer Sport. Wir spielen ja auch ohne Schiedsrichter, also man einigt sich einfach selbst. Und da haben wir gut aufgetischt, haben das Spiel auch gewonnen. Das war gut. Am nächsten Tag habe ich den Herren gespielt. Da spielen wir auch etwas höher, ligatechnisch. Und da war mein Gegner Jahrgang 2009.
Oha.
Das ist dann auch schon
wieder. Wie alt ist denn der?
Der war 15.
Okay.
Ja, und dann, der hat mich dann gegrillt. Also, das, ja, früher war das dann cool, wenn ich der Jüngere war, der die Älteren ärgern konnte. Jetzt wendet sich das Blatt so langsam Und ich bin da mit 2-6, 4-6 vom Platz gegangen. Also hat er auch verdient gewonnen. Weh,
oder?
Kann man nichts sagen, hat er verdient gewonnen. Was soll ich sagen?
Aber kommen da denn auch mal so die Nerven durch? Tennis ist ja komplettes Psychospiel.
Boah, ich kann tatsächlich sehr gut damit leben, wenn ich merke, der Gegner ist einfach besser. So, und klar, kleiner Nerd-Talk hier, im ersten Satz habe ich es schon ein bisschen am Anfang verschenkt, so, das war nicht gut, aber im zweiten Satz, der war eng, aber er hat dann im entscheidenden Aufschlagspiel wirklich so souverän gespielt, als wäre er der 29-Jährige und hat dann auch verdient gewonnen und ja, aber das sind dann die Jungs, die auch jeden Tag auf dem Tennisplatz stehen, so wie ich früher auch war, deswegen, die sind nicht zu unterschätzen, da spielt das Alter keine Rolle.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber 6-4, 6-4, 6-2 oder was du eben halt meintest, das sind auch gute Ergebnisse, finde ich, für den Saisonstart der Fischsturm-Pinguins. Gerne mit Sieg der Pinguins und gerne torreich. Auch wenn, da baue ich jetzt den fließenden Übergang mal Richtung Fischtown, ist jetzt nicht den Anschein machen könnte, dass wir ein torreiches Spiel direkt zum Auftakt sehen werden, weil wir unseren geliebten Gegner direkt zu Beginn bekommen, das unattraktivste Spiel direkt weg. Zu Beginn. Wir bekommen es nämlich mit den Schwenninger Wild Wings zu Hause zu tun. Zu Hause ist immer gut. Ich weiß gar nicht, ich würde behaupten vom Gefühl her, dass wir zum Saisonstart oftmals mehr Auswärtsspiele hatten. Ist nur ein reines Gefühl, ohne es jetzt belegen zu können. Darum hatte ich mich gefreut, dass man einen Gegner zum Saisonstart hat, wo ich für mich sage, mindestens ebenbürtig, eher sind wir besser auf dem Blatt Papier. Und so wichtig ist. Ein guter Saisonstart kann so wichtig sein. Und das, da habe ich Hoffnung gegen Schwenning. Also wie hast du darauf geblickt, als du Schwenning erstmal als ersten Gegner gesehen hast?
Ja, ich finde schon gut, dass du meine Tipps prognostiziert hast hier. 6-2, 6-4, das habe ich mir schon so zurechtgelegt, ja. Ehrlicherweise. Nein, fürs erste Spiel Schwenning an sich finde ich es auch gut. Ist direkt so ein Spiel natürlich, wo man auch sagt, okay, solltest du vielleicht auch gewinnen, vor allem zu Hause, aber ich hätte sie tatsächlich lieber auswärts bespielt, muss ich sagen, weil
Saisonstart.
Ja, weil das ist natürlich wirklich die absolut beschissenste Reise und wenn du die einfach am ersten Spieltag schon einmal weg hast, dann weißt du, okay, die habe ich in der Saison nur noch ein einziges Mal und dann geht's. Jetzt hat Schwenning natürlich aber diese beschissene Reise.
Aber meinst du, es macht einen großen Unterschied für Spieler, ob du nach München-Nürnberg oder nach Schwenning fährst?
Weiß ich nicht, aber in Schwenningen ist es auch ja eklig zu spielen, so, das kommt dann auch noch dazu, finde ich. Ist bei einigen Clubs da unten so, aber Schwenningen finde ich es immer extrem, was ja auch die Ergebnisse oft widerspiegeln, ja, dass es da dann so ein bisschen eher defensiv.
Aber zum Saisonstart in Schwenningen, ja, verstehe ich, was du meinst, aber nee, das ist viel zu weit weg, viel zu eklige Kulisse dort, viel zu eklige Spiele immer, das ist unbequem.
Das Gute ist, Nico, das denken die sich gerade auch.
Ja, genau. Aber das ist ja gut für uns.
Richtig.
Ne? Aber sag mal so, deine Schwenning, ich würde einfach mal behaupten, korrigier mich, aber wenn wir einen Wunsch gehabt hätten, wäre Schwenning jetzt nicht ganz oben auf der Liste gewesen, aber auch nicht ganz unten auf der Liste gewesen. Darum spiele ich dieses Spiel nochmal ganz kurz mit dir. Was wären denn so deine zwei Wunschgegner und deine zwei Hassgegner für den Start gewesen? Heim, auswärts, kannst du ja auch sagen.
Also ich hätte tatsächlich gerne am Anfang direkt gegen Köln gespielt, einfach, ja, weil wir gegen,
guter Call, ja,
gegen die rausgeflogen sind und ich da gerne so diese Revanche direkt gehabt hätte zu Saisonbeginn und auch dann Dominik Uhr vielleicht wieder gesehen hätte, der ja immer noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde in Köln, aber das wird ja wahrscheinlich passieren. Ansonsten, ja, irgendwas, was so ein bisschen näher dran ist halt als Schwenning, weil ich befürchte einfach, dass sie jetzt den Auswärtsblock auch nicht unbedingt voll machen werden, weil einfach diese Strecke sehr weit ist. Und da wäre vielleicht sowas wie Iserlohn cool gewesen oder auch Berlin, keine Ahnung, wobei das natürlich schon ein Brecher gewesen wäre direkt zu Beginn. Mhm. Aber so Iserlohn vielleicht, hätte ich sonst noch gesagt, wäre cool. Oder Köln halt.
Köln gehe ich komplett mit. Sehe ich genauso, so ein bisschen die Revanche, noch eine Rechnung offen zu haben. Und dann auch zu Hause, also ich lege mich fest, heim starten, so absoluter Wunsch auch gewesen. Ich glaube, wenn wir ganz kurz auf, also ich muss auch zwei nennen, ja, dann sage ich auch mal, ich finde auch Nürnberg ist so ein Gegner für den Start, also es macht jetzt auch nicht den Auswärtsblock voll, vermutlich, aber für den Start finde ich so einen guten Gegner. Ja, kommt man gut rein, wahrscheinlich in den Flow. Und ich total ungerne würde, glaube ich, in Dresden spielen, in Dresden zum Saisonstart, das wäre, glaube ich, Horror gewesen. Weil die kommen ja mit einer so gigantischen Vorfreude und Euphorie in die Saison rein. Die spielen die erst für die ersten 5 Minuten jeden Gegner, glaube ich, erstmal an die Wand. Aber die spielen, glaube ich, auch in Berlin als auch zum Auftakt, oder? Auch ein bisschen blöd für die. Jetzt, also an deren Stelle gibt denen doch das Heimspiel. Wir haben ein Heimspiel damals bekommen zum ersten Spieltag. Finde ich auch ein bisschen das stimmt, schöner. Ja. Also wäre ja fairer gewesen, aber sei es drum. Oder ja. Ich bin so hin und her gerissen, vielleicht manchmal auch gar nicht so schlecht, diese Brecher direkt zu Beginn zu bekommen, haben wir ja jetzt auch zum Teil, weil jetzt sind sie noch nicht eingespielt. Ja, jetzt kommen wir halt auftrumpfen. Das ist ja unser Trumpf im Ärmel, dass wir jedes Jahr über unseren Kader, unserem Stamm zusammenhalten, dass wir eigentlich relativ eingespielt sind direkt zu Saisonbeginn. Das ist ja das, was uns abhebt gegenüber anderen Mannschaften. Und darum müsstest du ja dir eigentlich wünschen, dass du zu Anfang direkt die starken Brocken bekommst, bevor sie dann alle in diesen Flow kommen und alle eben halt das komplette Potenzial ausspielen. Im Laufe der Saison wird es eher schwieriger, gegen Berlin, Mannheim, München etc. zu spielen. Glaube ich.
Das Gute ist ja, von den 3 Brocken, die du gerade genannt hast, spielt nur einer auch Champions Hockey League wie wir. Stimmt, das heißt, wir sind da ja vielleicht sowieso schon so ein bisschen im Vorteil, dass wir diesen Wettbewerbscharakter schon kennen, dass wir auf höchstem Niveau eingespielt sind. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, auch am ersten und auch am zweiten Spieltag keinen Gegner zu haben, der auch Champions Hockey League schon gespielt hat, sondern wirklich auf so komplett neu formierte Teams zu treffen.
Ganz aber, kurz aber noch dein Call, die beschissensten 2 werden?
In Straubing hätte ich auch gar nicht gefeiert.
Haben wir ja auch erst letztes oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht, oder? War das Saisonstart? Doch, war Saisonstart, ja.
Ja, und was fände ich noch blöd? Ja, wahrscheinlich auch in Berlin blöd.
Ja, ne?
Ähnlich so unser angenehmster Gegner und schon gar nicht da, also deswegen, Heimspiel bin ich voll bei dir, ist auf jeden Fall eine geile Sache zum Start.
Ja, lass uns mal auf die ersten, bis wie viel würdest du Saisonstart sagen?
Ja, was sind es im Endeffekt? 52 Spiele hast du insgesamt, Saisonstart, vielleicht die ersten 5?
Da wollen wir uns auf die ersten 5 konzentrieren.
Ja,
komm. Dann ist es ja einmal, ich kann sie ja einmal auflisten. Wir starten, wie gesagt, zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings. Dann geht's weiter nach München. Super erster Gegner auswärts. Dann zu Hause gegen Straubing. Dann muss ich gucken. Dann zu Hause wieder, also Heimspiele, gegen Berlin. Und dann geht's nach Iserlohn zum zweiten Auswärtsspiel. Das sind die ersten 5 Spieltage. Ich würde sagen, 3 wirkliche Brocken, 2 machbare, obwohl wir in Iserlohn haben wir auch nicht immer gute Erfahrungen gesammelt, auch eher schwer. Und am Strich halt, wie gesagt, Schwenning, München, Straubing, Berlin, Iserlohn, das sind schon Brocken direkt zu Beginn. Sind wir ehrlich.
Ist nie ohne. Also da ist es auf jeden Fall gut, dass du auch dieses Straubing-Berlin-Wochenende zu Hause spielen darfst und das nicht auswärts machen musst, glaube ich. Das könnte schon ein wichtiger Faktor sein. Ja. Aber klar, in München, die werden dann ihr erstes Heimspiel natürlich auch gewinnen wollen, ist klar. Andersrum haben wir da auch letztes Jahr sehr gut gespielt, gut performt, gewonnen. Ja, und in Iserlohn, kann ich auch aus Erfahrung sagen, lohnt sich nicht immer die Fahrt. Kann auch blöd laufen. Aber ja, ich glaube, da musst du dann schon gewinnen, um das jetzt einfach schon mal vorwegzunehmen, ne?
Ja, wenn man Ambition hat, eben halt mindestens Pre-Playoffs zu spielen, dann muss man eben halt diese Hürden sich einfach nehmen, weil Iserlohn wird, da bin ich eigentlich relativ optimistisch, wieder eher unten mitspielen und nicht nach oben schielen. Ganz kurz der Vorstelligkeit halber, weil wir es auch bei Instagram aufgelistet haben, danach die Gegner sind in Ingolstadt, Köln, Wolfsburg, Mannheim. Danach kommen dann nochmal Kaliber auf uns zu. Also die ersten 9 bis 10 Spieltage, das sind wirklich, das ist knackig. Aber da haben wir direkt so eine kleine Standortbestimmung, wo man so steht, wo man sich so einordnen kann. Und ich bleib dabei, unser Trumpf ist zum einen, wie du sagtest, Champions Hockey League. Zum anderen, der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Sie kennen sich, die Reihen werden jetzt nicht komplett auseinandergepflückt werden. Das ist auch etwas, der Trainer ist geblieben. Also es sind alles für mich so Sachen, die dann dafür sprechen, dass wir eventuell einen besseren Start erwischen könnten als die ein oder andere Mannschaft. ja, oder eine oder andere Top-Mannschaft darum vielleicht gar nicht so schlecht. Und welche Mannschaft ist wirklich einfach zu schlagen? Ne? Ich habe gerade schon gesagt, Dresden würde ich auch nicht gerne haben. Und dann denkt an Augsburg letzte Saison, was sie für einen Saisonstart hingelegt haben. Also das ist eine reine Lotterie, die man natürlich zum Anfang der Saison eingeht. Aber wir sind uns ja einig, guter Saisonstart, wenn du aus den ersten 3 Spielen wirklich 2 Siege holst, das wäre schon Bombe. Und dann kommst du auch relativ schnell in so einen Flow rein. Und darum hatte ich auch einfach nur gehofft, wichtigstes Spiel ist das erste Spiel, meiner Meinung nach, weil da hast du direkt so die Euphorie, kannst du direkt mitziehen, die Spieler sind direkt drinnen nach dem Sieg, die Fans haben direkt Bock auf eine Saison. Andersrum ist natürlich immer die Gefahr, so ein bisschen da am ersten Spieltag mit einer Niederlage reinzustarten, ist direkt so ein kleiner Dämpfer, direkt so, ja, okay, wo man auch nichts überbewerten muss. Aber ja, auf jeden Fall spannend. Wir können ja mal kurz einen Blick darauf werfen. Wir haben euch bei Instagram die Frage gestellt, was sagt ihr denn zum Auftaktprogramm?
Ich habe auch mitgemacht.
Du hast auch mitgemacht. Du hast direkt das 6-Punkte-Wochenende ausgesprochen, direkt zum Start. Also denn ja anscheinend Schwelling München, starten wir am Freitag, wenn die Saison, ja. Schwelling München, ja direkt, hast du gesagt, 6 Punkte. Ansonsten pure Enttäuschung.
Ja klar, 6-2 und 6-4 gehen die Spiele aus.
Dann hat unter anderem wurde dann geschrieben, fürs Phrasenschwein schlagen musst du sie eh alle. Ich finde den Start ganz gut, also schon mal relativ optimistisch. Recht hat sie natürlich, schlagen muss man alle, aber man kann uns ja den Einstieg ein bisschen erleichtern. Hat man ja vielleicht auch gemacht mit Schwenningen. Ich finde es schade, dass 2 von 4 Auswärtsspielen in NRW direkt so früh sind, wurde von Buschi geschrieben. Du findest es ja anscheinend gar nicht so verkehrt wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, die Terminierung ist sehr gut. Ich hatte das auch ins Skript geschrieben. Du kannst es gerne nochmal ganz kurz kontrollieren, falls du es offen hast. Ich glaube, die Pinguins spielen am 2. Weihnachtsfeiertag in Köln. Und das könnte mir tatsächlich sehr entgegenkommen.
2. Weihnachtsfeiertag. Ich bin am Schauen.
Sehr gut.
Also ich kann euch jetzt schon mal einen Blick nach vorne werfen, am 23. spielen wir in München, mega, das ist super. Denn am 25. spielen wir in Augsburg, boah, ist das räudig, das habe ich jetzt zum ersten Mal gerade. Von München, dann nach Bremerhaven, mal ganz kurz Anstoß mit der Familie auf Weihnachten und dann nach Augsburg wieder, kannst du noch nicht mal da bleiben.
Aber am 25.? Das ist ja crazy.
Ah, sorry, ich habe mich vertan. Nevermind, zurück. Ich war am 1. Dass ich mich gar nicht gewundert
Gott sei Dank.
Habe.
Gott sei Dank.
Komplett mein Fehler. Nehme ich meine Kappe. Obwohl, aber am 26. Am 23. in Schwenning viel besser.
Ja, viel besser als in München. Das stimmt. Frohe Weihnachten.
Das Einzige, was noch beschissener ist. Das haben wir auch noch bekommen. Ja, wirklich, frohe Weihnachten. Und dann am 26., du hast recht, in Köln. Aber trotzdem 2 Auswärtsspiele. Ist jetzt nicht wesentlich besser.
Nee.
Komplett scheiße. Und am 28. dürfen wir ausnahmsweise dann gegen Frankfurt ran. Am 30. ist ja auch immer eine beliebte Auswärtsfahrt, die man nochmal mitnimmt. Wenn wir überhaupt ein Auswärtsspiel haben, haben wir nicht. Gegen Berlin zu Hause. Hey, aber da haben wir unser Weihnachts-Silvesterspiel gegen Berlin wieder. Ausnahmsweise bloß mal zu Hause. Und am 2.1. Ja, wo dürfen wir hin?
Am 2.1. dürfen wir bestimmt nach Augsburg.
Ingolstadt.
Ah. Genau. Hauptsache gibt's Bayern.
Gibt es sonst noch so Daten, die so spannend sind?
Also ich fand tatsächlich noch interessant den 12.12., weil
Mamas Geburtstag.
Einerseits deshalb und weil wir da in Wolfsburg spielen und ich erinnere mich nicht, wann wir und ob wir schon mal an einem Freitag in Wolfsburg gespielt haben.
Stimmt, hatte ich aber auch gesehen, das war auch einer eurer Kommentare, die sich gewundert haben, freitags in Wolfsburg, dass es sehr überraschend ist.
Aber finde ich auch eine attraktive Fahrt, also stimmt. Muss ich sagen, ist in der engeren Verlosung und natürlich, Nico, 12. Oktober, das sollte bei euch allen schon im Kalender stehen, da rodelt der Sonderzug wieder los, diesmal nach Dresden. Spannendes Ziel. Ich war schon mal in Dresden. Ich erinnere mich 0,0 an diese Arena.
Die ist richtig crazy, ist die. Das ist doch die, die relativ klein ist, aber wirkt wie eine Multifunktionsarena, weil das eine kleine mit 2 oder Ober- und Unterrang ist.
Ja, irgendwie so, ja. Ne? Also ich war da zu der in den Playoffs damals, Bremerhaven gegen Dresden. Und ja, da geht's wieder hin und es sind Herbstferien zu der Zeit. Also von daher, mich werdet ihr da in Dresden definitiv sehen.
Geil. Dresden ist auch geil. Dresden ist, ich glaube, wirklich eine sehr, sehr coole Auswärtsfahrt. Vor allem die Stimmung habe ich auch nur gut in Erinnerung dort.
Ja, doch, eigentlich schon.
Sagen. Also, das ist ordentlich. Genau, also, ich weiß gar nicht, sind Informationen der Fanbeauftragten schon draußen? Bei Instagram auf jeden Fall folgen, weil da bekommt ihr definitiv immer die neuesten Infos und sobald ihr euch anmelden könnt, bekommt ihr es da auch gesagt. Also gerne mal da reinschauen und auf jeden Fall die Fanbeauftragten auch folgen. Das ist noch viel wichtiger.
Genau, die haben schon alle ihre Auswärtsfahrten, die geplant sind, gepostet mit Abfahrtszeiten, Rückkehrzeiten, Preisen, ist da alles schon zu sehen. Vielleicht noch erwähnenswert, es gibt auch eine Übernachtungstour im Januar mit München und Augsburg. Das wird dann aber noch detaillierter bekannt gegeben. Aber wie gesagt, da könnt ihr euch schon sehr viele Termine im Kalender vormerken.
Ja, kurz vor Weihnachten geht's halt nach Schwenningen.
Schön, da fahre ich wohl nicht mit.
Aber Respekt an jeden, der das mitmacht, wirklich komplett crazy. Ja.
Nico, sollen wir einmal noch reinhören, was El Chefe zum Spielplan sagt, zum Auftaktprogramm?
Wenn der Sportdirektor sich meldet, dann muss man ihn rannehmen.
Ja, das Auftaktprogramm, wenn ich die ersten zwei Wochen nehme, natürlich mit drei Heimspielen. Aber es sind natürlich nicht nur attraktive Gegner, sondern auch schon auch Ligaschwergewichte dabei mit dem amtierenden deutschen Meister und mit dem Liga Krösus, Red Bull München. Aber nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich drauf, gehen selbstbewusst in die Saison und freuen uns natürlich auf den Start, gar keine Frage.
Das können wir auch noch mal ganz kurz hier in der Aufnahme thematisieren, Nico. Die Aussprache unserer aus Bayern stammenden Freunde des Wortes Saison. Ist schon, als Norddeutscher ist es unterhaltsam, das zu hören.
Ja, das stimmt, weil vor allem Alfred Preis exakt genauso ausspricht, Saison. Also so wie es halt geschrieben wird, so wird es halt dort auch rausgesprochen. Scheint.
Das hat Fuji einfach abgeguckt, einfach übernommen.
Ja, witzig. Aber ja, eben, genau das, was man halt einfach hören wollte. Also es ist ja auch irgendwie geil, so ein straffes Auftaktprogramm zu haben, weil man sich halt direkt messen kann und, wie ich auch schon sagte, direkt weiß, wo man steht. Das hat Fuji jetzt ja auch nochmal thematisiert, beziehungsweise gesagt. Ja, selbstbewusst rangehen, ich glaube, nur so kann man es auch schaffen. Und wenn jemand mit Selbstbewusstsein rangehen kann, dann die Fishtown Pinguins mit der Vergangenheit, die sie mit diesem Team jetzt oder mit den Geschichten, die sie mit dem Team auch schon geschrieben haben, unterm Strich.
Hundertprozentig, Nico. Apropos Geschichten geschrieben. Gut. Wenn es um Fliesen geht, dann hat Kuhlmann definitiv schon Geschichte geschrieben, weil sie sind seit langem bei uns im Podcast dabei und schon viel, viel länger im Fliesengeschäft in Bremerhaven und sie sind einfach nicht mehr wegzudenken.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl, Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Bevor wir zur kühlen These kommen, können wir noch einmal den Blick auf den Spielplan zurückwerfen, weil nicht nur die Fishtown Pinguins haben natürlich den Spielplan veröffentlicht, sondern auch andere Mannschaften. Im Fußball ist es so ein bisschen gang und gäbe, dass man sich da so ein bisschen was Kreatives ausdenkt und das aufgreift. Hatten wir jetzt ja auch erst bei Werder gemacht, da haben wir so ein bisschen Pokémon-Style das gemacht und die Eisbären Berlin haben sich das auch ein bisschen kreativer ausgedacht. Das hatte Sven uns einmal zugeschickt. Hatten sie auch ganz kreativ gemacht. Im Stile einer Speisekarte haben sie das gemacht, wo die Daten dann die Preise sind. Und die haben immer noch einen kleinen Text dazu geschrieben, was man denn kulinarisch da so erwartet. Also haben sie ganz nett gemacht. Ich mag so kreative Ansätze sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Also Props an die Berliner. Haben sie schön und kreativ aufgefangen.
Welcher Text steht denn beim Bremerhaven-Spiel? Kann man das sehen? Kannst du das sehen?
Ja, es ist, warte, jetzt überrascht mich mit dieser Frage, vor allem weil es Mil ist und ich jetzt ganz kurz scrollen muss dahin.
Heute mal verkehrte Welt.
Ja, da steht's. Also wir gehören mit zu den Hauptgerichten.
Das ist doch schon mal sehr gut.
Wir sind die A4 Pinguins. für 21,90. Fische oder doch Vögel, wie auch immer, super lecker. So, das ist unsere Beschreibung.
Schön.
Unter die Tigers geröstetes Tigerfilet mit Gurkensalat in großer Bowl gereicht. Also, so jemals so einen kleinen Text geschrieben. Finde ich irgendwie, ist ganz nett, ist ganz charmant gelöst, finde ich. Und darum vollkommen zu Recht darauf aufmerksam gemacht von Svenja, meiner Meinung nach.
Sehr cool, auf jeden Fall. So, diese kreativen Geschichten, ich habe da auch jetzt bei der Düsseldorfer EG, ich weiß, ihr hasst mich dafür, dass ich es anspreche, gesehen, die posten gerade zu jedem anderen Club in der DEL2 einen eigenen Beitrag mit, wir freuen uns auf euch, weil.
Die sind so witzig.
Und haben dann da echt coole Sachen, die sie da raushauen. Ich kann das jetzt gar nicht so ad hoc alles wiedergeben, aber müsst ihr auf jeden Fall mal schauen, finde ich auch sehr, sehr lustig und ja.
Daraufhin habe ich mal, das haben die ja schon mal gemacht, das ist ja nicht neu von dem ausgedacht, sondern das haben die schon einmal auch in der DEL gemacht, oder wir vermissen euch, weil,
genau, ja,
glaube ich, gemacht und extremst witzig gemacht, also ein super Humor haben die dabei und da habe ich letztens noch erst wieder rausgesucht, das, was sie über uns gemacht haben, natürlich immer so ein bisschen unsere Bilanz gegen Krefeld hervorgehoben, die ja extremst gut ist. Also sehr witzig, haben sich damals schon über die Pressemitteilung von Alfred Prey lustig gemacht. darüber musste ich auch lachen und haben daraus zitiert. Ich muss es mal raussuchen, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo mal wiederfinde, aber es war wirklich überragend witzig und genau das ist ja das Ziel, was sie damit erreichen wollen, dass andere Vereine darauf blicken und es wiederum Freunden schicken, also super gemacht, kann man nichts gegen machen, sagen und nichts gegen machen auch schön zum Start in die DL2 nochmal jeden Gegner irgendwie doch vorgestellt, also absolut, ja, Respekt.
Ich such gerade nochmal so einen coolen Beispielsatz, aber die sind alle sehr, sehr lang, ich glaube, die jetzt vorzulesen wäre blöd, aber schaut einfach mal rein auf der Insta-Seite Düsseldorfer EG.
Ich glaube, letztens haben sie jetzt Freiburg vorgestellt mit einem Bild von, ich weiß gar nicht, wer da
Daniel drauf Kreuzer
war.
Ist Daniel drauf.
Daniel Kreuzer und daneben, entweder sah er so aus, es war Oliver Pocher im Bikini daneben.
Auf jeden Fall ein Mann im Bikini, ja.
Und er sah einfach 1:1 aus wie Oliver Pocher, darum bin ich mir unsicher, ob es irgendeine Wette verloren hat oder keine Ahnung. Aber das Bild alleine war schon 10 von 10 extrem gut gemacht. Na egal, wir wollen ja auch nicht so viel jetzt über die DEG sprechen. Wir wollen beim Erstliga-Eishockey bleiben. Kühle These, so. Malte. Die Pinguins sind im Angriff zu schwach besetzt. Das ist mal ein Statement. Das haben wir euch vor die Nase gesetzt. Und das hat provoziert. Das haben wir daran gemerkt, dass ziemlich viel von euch zurückgekommen ist. Ich bin sehr gespannt, was du sagst, Malte.
Ja, ich würde sagen, wir lassen erstmal die Hörer ran und Hörerinnen und auch da kann ich heute die Scheibe wieder nur zu dir zurückspielen.
Ja, in diesem Moment kam Sarah mit einem Statement zum Spielplan, hat sie um sich noch geschmissen. Das ist leider 10 Minuten zu spät.
Ich glaube aber, ich habe es gerade auch ganz kurz aufploppen sehen, ich glaube, sie findet Schwenningen am 23. Dezember jetzt auch nicht unbedingt geil.
Ja, und Köln am 26. auch nicht.
Ah, da, also ich, aber auch natürlich ein bisschen aus Eigeninteresse finde ich es gut.
ja, also sie ist, ja, das kann man, glaube ich, zusammenfassen in dem Fall. Aber wenn wir schon mal Sarah sind, dann bleiben wir auch bei Sarah, weil sie hat sich, wie ein wahres Vorbild halt auch dazu geäußert, zur These und gesagt, ich würde sagen, wir holen uns ganz kurz die Meinung an, dann blicken wir nochmal wirklich einmal auf die Namen, wer steht denn da jetzt bei uns vorne drinne? Und dann können wir uns ein Urteil erlauben und einmal darauf blicken. So, erstmal zur These. Ich finde, schreibt Sarah, die Tatsache, ob Bremerhaven offensiv gut aufgestellt ist, steht und fällt mit der Personalie Colt Conrad. Wir brauchen einen Knipser wie ihn, haben ihn letzte Saison schon vermisst. Bei ihm weiß man einfach, dass der funktioniert und die Dinger macht. Ohne ihn weiß man eben nicht, was man bekommt, beziehungsweise wie die neuen Spieler funktionieren. So, Colt Conrad schon mal ein kleines Sternchen an der Ecke machen. Den können wir uns auch mal für unsere Argumentation nochmal merken, weil ich das einen guten Punkt finde, den Sarah da nochmal aufgreift. Dann gehen wir weiter zu Martin.
Martin.
Martin. Moin Jungs. Meine Meinung zur These, ich gehe da auf keinen Fall mit. Ich finde, dass wir uns auf keinen Fall verschlechtert haben. Uhr und Wikingstad sind zwar weg, da haben wir, denke ich, aber mit Kremmer und Mili in meinen Augen mindestens gleichwertigen Ersatz, wenn man sich die Leistung der vier Spieler zuletzt anschaut. Dazu Colt Conrad zusätzlich, sollte er so stark zurückkommen, wie er war. Daher sehe ich keinen Qualitätsverlust und zu welchen Erfolgen das die letzten Jahre gereicht hat, haben wir ja gesehen. Andererseits sehe ich dann, dass ein Alex Grenier nach Augsburg geht. Das ist auch komplett irre. Komplett irre. Können wir auch später nochmal einen eigenen Themenbeitrag zu machen. Weil wie dieser Transfer zustande gekommen ist, da glühen mir immer noch die Augen, als ich das erste Mal gesehen habe. Egal. Andererseits sehe ich dann, dass ein Alex René nach Augsburg geht. Da denke ich dann, ob wir den dann nicht auch hätten haben können oder ob Augsburg sich für ihn einfach in die Insolvenz gestürzt hat. finde ich gut. Und er hat nochmal ganz kurz Biström thematisiert und zusammenfassend ist er auf deiner Seite, Malte, was du natürlich gerne hörst.
Martin, besser Mann.
Also eher ein bisschen optimistischer gestimmt. Dann geht's weiter. Wir gehen zu Jörn. Jörn ist ja auch einer unserer Stammhörer, die sich immer fleißig beteiligen. Sehr vorbildlich. Zu Fratese, auch ich glaube, dass Sturm dass die zweite Reihe stärker sein könnte. So. Einige Fragezeichen wirkt sich das Alter der Karawanken aus. Was passiert, wenn es Verletzungen gibt? Moment, Friesen werden auch nicht jünger und haben Phasen ohne Punkte. Aber natürlich verstehe ich den Verein. Es muss auch in den Etat passen. Unter Umständen wartet der Verein ab, ob Spieler einen deutschen Pass bekommen. Urbas Bruckgießer Fragezeichen. Vielleicht auch, wie weit es in der Champions Hockey League geht, könnte es mir vorstellen. Es sind Spieler im Visier, falls es längere Verletzungen gibt. Genau, das war sein Statement dazu. Also viele unterschiedliche Thematiken werden nochmal aufgegriffen.
Ja, es wird sehr viel vermischt dann auch damit durch, ne? Ist ja auch gut, genau. An sich, aber...
Wir müssen da mal gleich ein bisschen sortieren alles so ein wenig. Ja. Denn sind wir bei Henrik, der hat sich auch beteiligt. Die Fratese der Woche, ob unsere Offensive zu schwach besetzt ist, möchte ich entscheidend verneinen. Mit Kremmer und Mili sehe ich eine Steigerung gegenüber Wikingstad und Uha. Zudem kommt Colt Conrad wieder aufs Eis. Colt Conrad ist wenigstens eine Konstante, die sich bei euch allen durchzieht. Das ist ganz gut. Auch Uinin hatten wir letzte Saison die drittbeste Offensive aller Teams und die beste Defensive. In den Playoffs hat es an Erfahrung gefehlt. Die haben wir jetzt im Team dazu gewonnen. Dann wird dir wieder zugestimmt. Das gefällt mir hier alles nicht so gut, aber sei es drum. Malte stimmt
mir schon
bei Leon Hungerecker zu, habe auch zuerst an ihn gedacht, wer sich am meisten steigern muss. Nicht, weil er sich mit Maxi Franzre vergleichen muss, aber er spielt mit und gegen Godlewskis, Torhüter des Jahres der DEL. Er wird die klare Nummer 1 sein. Okay, jetzt wie gesagt, vermischen wir wieder ein paar Sachen, darum nur ganz kurz Off-Topic dazu. Und das war's. Glaube ich. Ja. Punkt.
So. Sehr gut.
Dann würde ich nochmal ganz kurz, der Vollständigkeit halber, einen Blick auf unsere Offensive auch nochmal ganz final werfen. Wen haben wir denn da jetzt für die kommende Saison da vorne drin stehen? Das ist ja auch gar nicht so irrelevant. Also, Justin Büsing haben wir da drin, Colt Conrad, Alex Friesen, Max Jürz, Fabian Herrmann, Sieger Jeglitsch, Nino Kinder, Nico Kremmer. Momentan noch Felix Scheel, der ist immer noch nicht so ganz klar, was mit dem ist. Klammern wir aber erst einmal aus, würde ich sagen. Ross Mauermann, Andy Mili, Bennett Rosmi, Jan Urbas, Mia Werlitsch und Christian Weise. Malte Giesemann. Steht nicht im Sturm, aber was ist deine Meinung?
Ja, Gott sei Dank stehe ich nicht im Sturm. ja, wie gesagt, also ich kann mich da natürlich nur wiederholen. Ich finde die Offensive sehr gut besetzt, sehr gut aufgestellt. Die letzte Saison schon da waren, sind gut. Ich kann auch allen nur zustimmen, die gesagt haben, wenn Cole Conrad dazukommt, wird es nochmal ein Stück besser. Bin ich auch fest von überzeugt, wenn er an seine Leistung anknüpfen kann. Dann hast du mit Mili einen dazu gewonnen, der wirklich weiß, wo das Tor steht. Wenn der in so einen Run nochmal kommt, glaube ich, kann der auch richtig abliefern. Gut, Kremmer, der wird jetzt uns keine 15 Tore schießen, aber auch der...
Ja, auch nicht.
Eben, hat Uwe auch nicht. Ich hätte es ihm immer gewünscht, aber hat er leider nicht geschafft. Und bei Kremmer erwartet das, glaube ich, auch keiner, ehrlicherweise. Das ist halt ein Arbeiter. Und dann auch nochmal, ich habe mir gerade die Tabelle auch nochmal aufgerufen. Letzte Saison in der Hauptrunde, die Penguins hatten die drittbeste Offensive, ne? Ohne
ja,
Colt Conrad.
Wer hat das denn gerade hier gesagt? Ein Hörer hat uns das auch nochmal nahegelegt. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt.
Ja, und das nochmal dann plus Kremer, Mili, Konrad. Weiß ich jetzt nicht, ob das zu schwach besetzt ist, ehrlicherweise. Tue ich mich schwer.
Ja, ja.
Also da denke ich mal, bist du auch bei mir, richtig?
Das ist dein hoffnungsvoller Blick in meine Richtung.
Ja, es waren große Dackelaugen in Richtung Nico.
Bitte sag doch mal was Positives. Nee, 100%. Also ich sage, wir sind mindestens ebenbürtig besetzt gegenüber letzter Saison. Mindestens. Aber wenn ich mir angucke, Mili für Wikingstad, ich finde, mit Mili haben wir einen verlässlicheren Scorer bekommen als ein Wikingstad, der schon extreme Achterbahnfahrten hatte, was die Performance anging. Und ich finde, zuletzt ging die Achterbahn dann eher nach unten, damit er dann Richtung Berlin aussteigen kann anscheinend. Und bei Nico Kremer, wenn man den gegenüber Uha stellt, haben wir den, ich finde, ähnlichen, aber Nico Kremer noch besseren Spieler dazu gewonnen, der noch mehr abdecken kann von den Spielertypen her. Und Bennett Rosmi, dass er Potenzial hat, müssen wir nicht drüber sprechen, der wird auch top sein. Also eigentlich sind wir nur mit den Transfers, die wir getätigt haben, jetzt schon besser. Und denn, wenn Colt Conrad zurückkommt, dann sind wir deutlich besser als letzte Saison im Sturm aufgestellt. Also auch Colt Conrad, ich hasse mich dafür, dass ich es jetzt schon wieder thematisiere, diese ganze Sache. Aber auch da mahne ich zur Euphorie. Also geht mir da jetzt nicht aus dem Sattel bei Colt Conrad. Der ist jetzt über ein Jahr wahrscheinlich ist er ausgefallen. Wirklich für einen Profisportler ewig. Und eigentlich sagt man ja, so eine Faustregel, so eine Floskel, dass man mindestens die gleiche Zeit wieder braucht, um auf 100% zu kommen. Glaube ich und hoffe ich jetzt in dem Fall nicht. Aber mindestens die ersten Wochen wird er ja brauchen. Also von daher hoffe ich, dass jetzt nicht die ersten kritischen Stimmen aufkommen, wenn es jetzt nach dem 20. Spieltag noch nicht so richtig rund läuft, sondern der Motor noch so ein bisschen verrostet war und noch ein bisschen am Stottern ist, sondern man ihm halt wirklich die Zeit gibt. Aber ich glaube, spätestens zum Ende der Saison, Mitte, Ende der Saison, kann er wieder richtig gut werden und richtig einschlagen. Und ja, auch ich bleib dabei, auch ohne einen Colt Conrad sind wir besser aufgestellt als letzte Saison.
Also definitiv sind wir nicht zu schwach besetzt. Ich glaube, das können können wir anhand der Mails von euch oder Nachrichten von euch und anhand unserer Meinung auch so einfach manifestieren. Wir sind nicht zu schwach besetzt, ganz im Gegenteil. Wir sind sogar wahrscheinlich ein Stück weit besser besetzt in der Offensive, wenn das jetzt alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Eben auch mit Cole Conrad steht und fällt so ein bisschen mit Conrad, aber auch ohne ihn, wie du gesagt hast, sind wir da gut genug besetzt. Definitiv.
Das Schöne ist, jetzt ist rausgekommen, das elendige Thema, worüber wir auch immer wieder reden, der Altersdurchschnitt im Team. Und wir sind nicht das älteste Team im Durchschnitt, Malte. Hättest du das hättest anscheinend nicht erwartet.
Ich dachte, wir sind das älteste. Jetzt überlege ich gerade, wer das älteste Team hat.
Na.
Das älteste Team.
Das drittälteste Team, das hätte ich an Nummer 1 getippt, wenn ich tippen müsste.
Boah, okay. Ich glaube, Schwenning ist auch sehr alt.
Mhm.
Und wahrscheinlich auch Dresden.
Das ist sehr stark, Malte. Sehr, sehr stark. Ich hätte Dresden getippt, weil ich finde die Transfers, diese Tätigen, ich verstehe es ja auch, warum sie es machen. Die wollen Erfahrung reinbringen einfach. Die wollen jetzt keine Experimente da wagen, um sich irgendwie wenigstens das erste Jahr auf jeden Fall zu halten. Werden sie auch, lege ich mich fest. Aber genau das wollen sie ja auch. Und da treffen die beiden ältesten Mannschaften der Liga direkt zum Auftakt aufeinander. Schwenning tatsächlich nochmal ein gutes Stück älter.
Was haben die im Durchschnitt da rumlaufen?
Also knapp 30.
Sehr weit älter als ich sogar.
So, gegenüber der jüngsten Mannschaft 24.
Boah, die jüngste Mannschaft?
Die ist mit Abstand die jüngste Mannschaft. Aber ich weiß auch nicht, inwiefern die Kader da schon fertig sind. Ne? Also ich habe keinen Überblick über die anderen Mannschaften. Wenn der Kader noch sehr dünn ist, dann ist natürlich schnell ein sehr junger Altersdurchschnitt auch da. Aber was ist denn die jüngste Mannschaft?
Also for real, ich habe es nicht gesehen. Bei Schwenning, nur zur Erklärung, habe ich direkt an die Verteidigung gedacht. Die habe ich nämlich letzte Saison immer gedacht, boah, die sind die alle alt. So Larkin und Boyle und sowas, die gehen ja alle auf die 40 zu. Jüngste Mannschaft. Also eigentlich muss Nürnberg ziemlich.
Einen ganz großen Abstand, die jüngste.
Nürnberg muss ziemlich jung sein. Straubing auch.
Nürnberg Platz 7, also absteigend.
Boah. Okay, krass. Hätte ich jung. Hätte ich weiter gesagt? Oben geschätzt. Straubing hätte ich auch.
Straubing 12. Ja. Kommen noch zwei dahinter, aber. Aber Straubing immer noch 2 Jahre im Schnitt älter als der Jüngste.
Alter, wer ist denn so jung? Ah, ich tue mich schwer, Nico, ich tue mich schwer. Ich sage Ingolstadt. Ja auch
alle durch.
Ingolstadt?
Nee, 9. Nee, Berlin ist erstmal 13. Ich finde Wahnsinn, weil die haben ja auch den Kader weitestgehend eigentlich zusammengehalten, um mit so einer jungen Truppe so erfolgreich zu sein. Das ist ja auch schon sehr herausfordernd. Aber die Löwen Frankfurt sind es tatsächlich. Die knackige, ja, fast 5,5 Jahre im Schnitt jünger sind.
Aber steile These, ich sag, das ist zu jung.
Ja, komplett zu jung. Komplett zu jung. Ebenfalls steile These, ich bin auch der Meinung eigentlich, dass es kein zu alt gibt.
Ja, denke ich mir auch. Also im Durchschnitt auf gar keinen Fall.
Also zu jung ist deutlich gefährlicher als zu alt.
Ja. 100%. Also im Eishockey auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Fußball vielleicht nochmal anders und an anderen Sportarten, aber gehe ich mit. Aber spannend, weil man das hier einfach untereinander auflisten konnte, da mal so einen kleinen Überblick zu bekommen. Aber wir sind uns doch alle einig. Das war herrlich. Einmal Hand in Hand. Ich weiß nicht, wie sind wir auf die These gekommen? Hat Lars uns provoziert?
Lars hat uns provoziert. Provozier okay. Lars ist das gewesen.
Nicht mehr Gerüchte Lars, sondern provozier Lars.
Nein, war doch gut, Lars. Guck mal, dank dir haben wir hier wirklich 20 Minuten diskutiert. Also richtig cool.
Ja, das stimmt. Und wir haben eine neue Frathese mitgebracht. Und ich möchte, dass ihr euch mindestens genau, jeder hier, warte, wie waren nochmal die Namen? Lars, Martin, Sarah, Jörn, Henrik. Ihr müsst euch wieder zur neuen These. Jetzt seid ihr drin im Boot. Jetzt kommt ihr da auch nicht mehr so schnell wieder raus. Pflicht, ihr beteiligt euch bei der nächsten These. So, das ist Hausaufgabe. Ich habe hier einen Lehrer mit an Bord in diesem Podcast.
Ich kontrolliere das.
Der kontrolliert das. Und ich möchte mindestens noch 1-2 mehr haben von denen, die sich letztens nicht beteiligt haben. Strafarbeit. Ja, so, wie ist die These?
Wir haben zwar bald Ferien, das heißt aber nicht, dass da nur die Füße hochgelegt werden, Freunde. die neue These, die Pinguins spielen das langweiligste Powerplay der Liga. Ist natürlich jetzt gerade ein bisschen blöd eigentlich, weil Pause ist, aber ihr habt das, denke ich, sehr, sehr gut in Erinnerung, wie das Powerplay aussieht bei uns, weil eigentlich hat sich das über die letzten 4 Jahre gefühlt nicht so richtig verändert vom Ablauf her. Wahrscheinlich ist das völliger Quatsch. Sulzi wird mit den Augen drehen gerade, Furchtner bricht gerade zusammen innerlich, aber
nicht nur innerlich.
Auch äußerlich. Nee, das Sommerloch hat zugeschlagen, Nico, und tatsächlich kommt diese neue These der Woche von meinem guten Freund ChatGPT.
Oha, sind wir schon so weit?
Ich wollte das mal ausprobieren. Ich wollte mal gucken, was der so abliefert und habe ihm auch gar nicht so viel eigentlich gegeben anhand, also so an Informationen, sondern einfach, ja, für den Pinguins-Podcast brauchen wir eine neue These. Und dann war das die erste. Und dann dachte ich, nehme ich.
Na gut. Schauen wir mal, wie gut das ankommt. Ja. Also ich habe direkt was im Kopf, auf jeden Fall. Also ich glaube, Penguins-Fans werden direkt eine Meinung dazu haben. Und vielleicht hat er der ein oder andere einen Tipp für Sulzi, den man ihnen so mitgeben kann für die neue Saison, damit es besser läuft.
Es tut mir jetzt schon leid, ey. Wirklich.
Ja, manchmal braucht man auch mal so Einfluss von draußen. Sowas. Vielleicht stellst du Oberst mal nach links. Einfach mal mit der Rückhand.
Ja, der hat bestimmt auch einen Bomben-Rückhand-Schlagschuss. Wer kennt ihn nicht?
Oder du packst ihn vorm Tor. So, ne? Oh, zwischendurch mal Torhüter ziehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Wir reizen sie vielleicht einfach nur nicht aus.
Ihr könnt ja langweilig so definieren, wie ihr wollt.
Ja, exakt. Aber es gibt Potenzial, sag ich mal so. So, wir blicken auf andere Mannschaften, auf eine andere Mannschaft. Wir hatten ja schon in der Vergangenheit eine Folge gehabt, als ich mir die Plauze gebräunt habe, hat Malte hier alleine den Laden gerissen und sich Audios eingeholt von unseren Podcast-Kollegen aus der Liga. Da muss man auch mal ganz kurz erwähnen, dass es extremst kollegial zuläuft unter uns Podcastern in der DEL. Also ich finde, der Zusammenhalt ist wirklich extremst gut, kann man ja auch mal gesagt haben. Darum würden wir euch immer auch ans Herz legen, gerade auch bevor wir bei anderen Mannschaften spielen, da mal in die Podcasts auch reinzuhören, weil man da einen sehr guten Überblick auch bekommt und man kann die meisten, wenn nicht alle, eigentlich empfehlen, würde ich jetzt mich mal weiter rauslehnen. Zum Beispiel auch den von unseren Kollegen aus Ingolstadt und die haben sich an unserem Podcast beteiligt, in dem Sinne, dass sie einfach mal erzählen sollten, was geht denn da so ab bei euch? Was habt ihr für Transfers getätigt und wie zufrieden seid ihr, oder?
Absolut richtig. So ein paar Leitfragen waren damit auf den Weg gegeben. Jetzt suche ich sie mal eben im Chat, damit ich das auch gleich gut abspielen kann hier für dich. Aber schon mal die Empfehlung für euch. Der Podcast heißt Pantherholiker. Eigentlich ein ziemlich cooler Name, wie ich finde. Und die Schlüsselfragen waren so ein bisschen, wer ist eigentlich neu bei euch im Team? Welche Positionen sind noch frei? Und wie seht ihr auch die Transfers der anderen Teams in der Liga? Bin ich auch gespannt, wie da die Einschätzung aus Ingolstadt ist. Und Nico, ich habe es dir ja schon angekündigt, das dauert alles jetzt ein bisschen länger. Markus hat uns das geschickt. Also viel Spaß mit mehreren Minuten aus Ingolstadt.
Servus, der Markus hier von der Taskforce Kleeblattl aus Ingolstadt. Und ja, wir dürfen auch ein bisschen über den bisherigen Transfersommer, das jetzt in Ingolstadt sprechen. Und ja, da ist ein bisschen was passiert. Und was bis jetzt unser Sportdirektor Tim Regan hier an Land gezogen hat, möchte ich jetzt mal hier kurz aufzählen. Nämlich im Tor haben wir mit Brett Bruco einen 22-jährigen Kanadier verpflichtet, der bisher in der East Coast Hockey League für die Fort Wayne Comets im Einsatz war. War U20 WM Goldmedaillengewinner mit Team Kanada und ja, eine sehr, sehr spannende Personalie, weil in so einem jungen Goalie als, ja, sogar mit einer Ausländerlizenz, hatten wir in Ingolstadt gefühlt noch nie. Also ich gehe seit fast 40 Jahren ins Eishockey, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir so einen jungen Ausländer-Goalie haben, aber ich bin gespannt. Auf alle Fälle, die Statistiken sind für sein Alter schon bockstark und Bruco wird mit Devin Williams hier das nächste Torhüter-Duo in der kommenden Saison bilden. Zusammen natürlich auch noch mit Nico Pertuch im Trio zusammen. Dann in der Abwehr gibt es zwei Neuzugänge mit Stand jetzt dieser Aufzeichnung, nämlich U20-Nationalspieler von den Kölner Haien kommend Edwin Troppmann, der ja von Köln nach Ingolstadt gewechselt ist, dort jetzt so ein bisschen den nächsten Karriereschritt machen möchte. Troppmann ja, war bei der letzten U20 WM einer der Top-Verteidiger für Team Deutschland und da wird er durchaus noch mit der U23-Regelung durchaus den ein oder anderen Starting-Slot aus meiner Perspektive auch sicher haben. Bei U23-Spieler, beziehungsweise jetzt mit der U24-Regelung, haben wir nicht so viele. Vielleicht kommt ja noch was. Denke ich mal, auf der Verteidigerposition wird er so die meisten Spiele wahrscheinlich machen. Aber er wird natürlich auch wahrscheinlich bei unserem Kooperationspartner in Ravensburg den einen oder einen anderen Einsatz bekommen. Ebenso letzte Woche verpflichtet Peter Spornberger aus Bozen. Deutscher Pass, Südtiroler, Schrägstrich Italiener, war einige Jahre bereits in Schwenningen im Einsatz, spielte letztes Jahr, wie gesagt, in der multinationalen Liga in Bozen und ja, ist ein Kandidat für die Breite. Also da werden wir mit Spornberger und Sam Roop wahrscheinlich zwei Spieler haben, die so ein bisschen sich um den sechsten, siebten Verteidiger-Slot immer ein bisschen battlen werden, aber Spornberger ist definitiv auch für unsere Spiele, die wir diese Saison haben, mit zusätzlicher Champions League durchaus wichtig, dass wir da in der Breite durchaus gut aufgestellt sind oder den einen oder anderen Spieler einfach auch mal eine Pause können können und deswegen mit einem deutschen Pass kann man, glaube ich, bei so einem Spieler nicht wirklich falsch machen, zudem er ja sich wieder beweisen möchte, hier in Deutschland auch wieder Fuß zu fassen. Und dann gehen wir schon in den Sturm. Da gibt es bis jetzt drei Neuzugänge aus der DL2, aus Kaufbeuren haben wir Samir Kaputli verpflichtet. Kaputli stammt bereits aus der ERCI-Jugend, ging danach ja, über Landshut, dann nach Kaufbeuren, hatte dort letztes Jahr ein sehr, sehr starkes Jahr in einer ja, für Kaufbeurer Verhältnisse solchen Saison. War durchaus bester deutscher Punktesammler im Allgäu. Und ja, Kaputli wird dort jetzt auch so ein bisschen den deutschen Adelass, den wir ja in dieser Saison hatten, auffangen müssen und dürfen. Bin gespannt, wie er sich da schlägt. Die L ist doch durchaus ein anderes Niveau und Samir Kaputli kennt aber hier die Umgebung, kennt die Arena, kennt den Verein, stammt ja wie gesagt aus der eigenen Jugend, hat dort schon einige DL-Spiele auch schon für uns machen dürfen. Vor ja, 5, 6 Jahren, glaube ich, war das schon. Und ja, bin gespannt, wie er sich machen wird. Für mich so ein kleines Fragezeichen dahinter. Und dann haben wir auf der Förderlizenzposition Elias Pool aus Weiden verpflichtet. Ein ebenfalls U20-Nationalspieler, der durchaus für Überraschung sorgen könnte, aber hier natürlich mit seinen 19 Lenzen, die er hat, hier ein ja, Spieler für die Perspektive, hat, denke ich mal, alles, was ein junger Spieler braucht, um in den DL Fuß zu fassen, aber ich denke, der wird langsam und behütet mit groß gezogen werden hier bei uns in Ingolstadt und da schauen wir mal, was wird. Und ja, der bisherige Königstransfer von unserem Tim Regan ist die Verpflichtung von Riley Barber. Keine Ahnung, wie viele KHL-Spiele der jetzt schon auf dem Buckel hat, auch in Nordamerika eine beachtliche Statistik, ist so ein bisschen der für mich auch Königstransfer in Ingolstadt. Hat so ein bisschen Wayne Simpson-Vibes, ne, der ja seine Karriere beendet hat. Also ich denke mal, der wird sich da ungefähr auf dieser Position wiederfinden. Und Riley Barber, wenn er das liefert, was er zuletzt in der KHL geliefert hat oder halt einfach auch in Nordamerika, wo er mit aktiv war, dann glaube ich, kann sich komplett Eishockey Deutschland auf einen richtig guten Spieler freuen. Und ja, das sind die bisherigen fixen Neuzugänge, die wir haben. Aus der Gerüchteküche gibt es jetzt nur einen Namen, der, ich sage jetzt mal, nur noch darauf wartet, offiziell zu werden. Das ist auf der Verteidigerposition von der ICL Meister, den französischen Club, wo ich den Namen gerade nicht weiß, wie man den richtig ausspricht, aber Chris Jandrich, dessen Bruder auch in Finnland durchaus beachtliche Statistiken mit sich bringt. Chris Jandrich gilt als legitimer Nachfolger für Matt Bodie auf der vakanten Verteidigerposition und da denke ich, glaube ich, wird es nicht allzu lange dauern, dass der Verein hier auch Vollzug melden wird. Und könnte ein zweiter Alex Breton werden bei uns. Aber einen zweiten Breton brauchen wir gar nicht. Wir brauchen einen, der, sage ich mal, mit einem guten ersten Pass, wie Matt Bodie es durchaus gezeigt hat, auch für stabile Spielzüge, ja, zuständig ist. Und da ist Chris Jandrich, der ja Meister geworden ist letztes in dieser Saison in der East Coast Hockey League, durchaus ein interessanter Spieler. Dann aus der Gerüchteküche gibt es nicht mehr wirklich viele. Es gibt zwar noch ein paar Namen, aber die sind eher Utopie. Also da sehe ich eher die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass diese Spieler in Ingolstadt auflaufen werden. Aber Tim Regan hat gezeigt, dass er durchaus für einen oder den anderen Überraschungsneuzugang sorgen kann. Schauen wir mal. Zwei vakante Positionen haben wir noch. Natürlich wird es extrem schwer, einen Nachfolger für Wojciech Stachowiak zu finden. Vor allem auf deutscher Seite, sagen wir ehrlich, wird nicht möglich sein in dieser Saison. Da denke ich mal, wird ein anderes Spiel in diese Rolle schlüpfen müssen. Ob man diese Position jetzt mit einem Ausländer füllt oder mit einer anderen Position. Ja, ich weiß nicht, was Timmy vorhat, aber auf alle Fälle ist diese Position sehr vakant. Aber zwei ausländische Stürmer sollten meiner Meinung nach noch kommen. Und dann, glaube ich, haben wir auch durchaus einen Kader, der diese Saison wieder Spaß machen wird. Und ja, das war so auch der Summary aus unserem bisherigen Transfersommer. Ich möchte auch meine zwei Kollegen, den Benjo und den Matthias, grüßen, die ja gerade auch mit mir zusammen die Sommerpause genießen. Und ich möchte auch den Podcast, den wir ja hier betreiben, seit 4 Jahren mittlerweile, die Taskforce Kleeblattl vom Pantherholiker, euch ans Herz legen. Das heißt, wenn ihr mal Ingolstädter Neuigkeiten, News aus der Fanbrille heraus haben wollt, wir sind im Sommer meistens alle 2 Wochen mit einer neuen Folge am Start. Und ja, ich grüße alle im hohen Norden und freue mich auf eine neue Saison. Oh, und bis dahin wünsche ich euch was, bleibt gesund und ja, bis spätestens im September. Pfiat euch.
So, Nico, ich weiß, du willst mich gerade umbringen, weil das können wir auch so kommunizieren. Nico ist nicht so Fan von zu langen Audios und im Endeffekt ist sie eigentlich zu lang, um sie reinzuschneiden. Aber ja, ich habe den Jungs und Mädels von den anderen Podcasts halt keine Begrenzung mitgegeben, zeitlich. Und so, Köln war mit 7 Minuten so die goldene Mitte. Jetzt hatten wir 10. Davor Frankfurt 3. Also ich würde sagen, die nächsten orientieren sich eher Richtung Frankfurt. Dann sind wir alle ein bisschen glücklicher.
Aber clever. Die machen quasi aus dem Pinguins-Podcast den Pantherholic-Podcast. Einfach übernommen, das Ding hier.
Aber ich würde sagen, jetzt haben wir definitiv bei denen auch einen gut und dürfen da auch mal 10 Minuten Sendezeit übernehmen.
Länger. Einfach lange länger.
Aber an sich hat Markus das natürlich super zusammengefasst, kann man nicht anders sagen. Das Geschehen in Ingolstadt, die in der letzten Saison natürlich überragend gut gespielt haben.
Ja. Die haben sich jetzt nicht verschlechtert für die kommende Saison.
An sich haben sie sich nicht verschlechtert, haben aber natürlich beispielsweise mit Stachowiak einen echten Brecher verloren, der denen schon sehr viel gegeben hat.
Nicht schlimm, aber oder, Malte?
Nö, aus unserer Sicht absolut nicht schlimm. Aber ich finde, sie haben sich auch sehr spannend verstärkt, gerade auf der Torhüterposition, weil da haben sie nämlich Brad Brochu verpflichtet. Und Brad Brochu,
warum haben Torhüter immer so geile Namen?
Der besetzt tatsächlich eine Ausländerstelle, ist aber erst 22. Also richtig junger Kerl, aber soll wirklich gut sein. Wurde 2022 zum OHL-Torhüter des Jahres gewählt und im selben Jahr dafür Kanada bei den Junioren-Weltmeisterschaften Gold gewonnen. Und ja, der kommt aus der Organisation der Edmonton Oilers. Da ist die Frage, liebe Oilers, braucht ihr den nicht vielleicht selbst? So, noch können die ihn zurückholen. Nee, und ansonsten auf dem deutschen Sektor natürlich Ingolstadt wie immer eigentlich gut aufgestellt. Da sind sie in den letzten Jahren natürlich immer sehr gut mitgefahren. Und ja, wie du sagst, sie werden auch diese Saison wieder eine richtig gute Truppe beisammen haben. Spannende Importspieler. Riley Barber haben sie auch geholt. Auch einer, der mit, ich glaube, fast 500 AHL-Spielen aufwerten kann. Also auch da so ein bisschen No-Names wieder, die aber, glaube ich, in Europa und in der DEL sehr gut einschlagen können. Von daher, ja, Ingolstadt wird kein leichtes Pflaster für uns nächste Saison.
Nee, war es ja auch letzte Saison schon leider nicht. Aber das wird einer auch zu den Titelanwärtern, werden sie auf jeden Fall gehören. Und die wollen den großen Wurf jetzt doch mal schaffen, glaube ich, und deutlich näheren Step ran machen Richtung Meisterschaft. Ich bin sehr gespannt. Viele Mannschaften sind sehr gut verstärkt. Wie gesagt, wir hatten ja auch gerade, wir sind uns bei der Verteidigung noch ein bisschen uneinig. Im Tor waren wir uns ja soweit einig, dass wir uns jetzt nicht wesentlich verschlechtert haben, sondern nahezu gleich geblieben. Und im Sturm haben wir uns verbessert. Also von daher müssen wir uns ja auch nicht verstecken. Und wir sind ja immerhin Zweiter geworden in der Hauptrunde der letzten Saison. Vergisst man immer wieder, weil man halt im Viertelfinale ausgeschieden ist. Das ist das Unfaire an Playoffs. Aber wir sind halt Zweiter geworden mit der Mannschaft. Und Von daher müssen wir uns absolut nicht verstecken, was es angeht. So, aber auch insgesamt allgemein über Ingolstadt oder ja, zu viel schon fast über Ingolstadt gesprochen. Wir kommen jetzt wieder zurück zu den Fischtown Penguins, zum Wesentlichen. Nachdem wir ganz kurz nochmal durchgepustet haben, wir hören nochmal rein in Energy Bremen und danach schauen wir auf den NHL Draft und nochmal ein paar Sachen, die nebenbei so angefallen sind.
Powerbreak. Die Fishtown Penguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Wir werfen den Blick Richtung NHL und da dürfen sich vier deutsche Spieler berechtigte Hoffnung machen, dass es mit den ganz großen Traum irgendwann in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren in Erfüllung gehen könnte. Und darauf sind wir sehr stolz, würde ich sagen.
Also ich finde, vier Spieler ist schon wirklich eine sehr gute Quote für Deutschland, für das deutsche Eishockey. Klar war das jetzt nicht in den ersten beiden Runden, dass sie gedraftet wurden, aber der Draft ist eben der erste Schritt, um überhaupt mal da reinzukommen in diesen NHL-Kosmos. Und das haben jetzt eben vier Jungs geschafft. Maxim Schäfer wurde als erster deutscher Spieler gedraftet, mit dem letzten Pick in der dritten Runde immerhin, von den Washington Capitals. Die haben sich die Rechte gesichert. Schäfer spielt eigentlich bei den Eisbären Berlin, hat letzte Saison auch schon DEL gespielt und in der DNL für die Eisbären Juniors natürlich auch absolut abgeliefert. 18 Spiele, 14 Tore, 30 Vorlagen, kann man machen. Kurz darauf wurde Julius Sumpf gedraftet. Witziger Name.
Ja.
An Stelle 98, also noch unter den Top 100 Drafts, der geht nämlich nach Chicago zu den Blackhawks, beziehungsweise die haben sich die Rechte gesichert. Sumpf spielt auch schon drüben in der Juniorenliga. Dann ein weiterer Deutscher bei den Edmonton Oilers, David Lewandowski, den kennt ihr noch. Der hat nämlich auch letzte Saison noch am Anfang für die DEG gespielt und hatte, glaube ich, auch eine Prügelei hier in Bremerhaven, wenn mich nicht alles täuscht, mit irgendwem. Stimmt, wahrscheinlich mit Christian Weise, gehe ich einfach mal stark von aus. Ist dann rübergewechselt nach Amerika und wurde eben von Edmonton jetzt gedraftet. Das heißt, die Oilers, die legen wirklich sehr viel Wert auf den deutschen Sektor inzwischen. Kann man nicht anders sagen. Und als vierter Carlos Händel. Der wurde, glaube ich, von einigen Experten, zumindest habe ich das auch beim Eisblock so gehört, eigentlich früher erwartet, dass er gedraftet wird. Ist dann erst an Stelle 177 passiert. Da siehst du auch mal, wie lang dieser Draft ist. Mhm. Meine Fresse dort, das lange, bis
über
da alles fertig ist.
Mehrere Tage sogar, oder?
Das weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall irre lang und sehr viel Tamtam so drumherum. Ja. Ich glaube, nicht so krass wie beim Basketball. Ich glaube, da ist es noch schlimmer.
Ich stelle mir den Moment einfach Wahnsinn vor. Ich weiß nicht, wie der Moment vonstatten geht, aber ich stelle mir halt irgendwie ganz geil vor. Du bist halt ein junger Spieler, hast oftmals DNL gespielt, so ein bisschen Profile vielleicht schnuppern dürfen an der einen oder anderen Stelle. Und dann kriegst du halt den Anruf von irgendeiner NHL-Organisation, die sagen so, ja, komm rüber, mach dich auf den Weg, pack die Taschen und dann Attacke. Und das muss doch Wahnsinn sein, also so etwas zu haben. Du gehörst jetzt einfach in der Generation, in dem Jahrgang oder Jahrgänge. Ich glaube, das ist meistens sehr wahrscheinlich 17, 18, 19, so um den Dreh würde ich jetzt schätzen.
Ja.
Gehörst du halt zu den vier Besten in Deutschland, wenn du da gedraftet wurdest. Und das ist ja schon sehr gigantisch, ist das ja.
Ja, also da können wir, glaube ich, sehr zufrieden mit sein. Mal schauen, wen wir da irgendwann in ein paar Jahren dann auch in der NHL wirklich sehen. Sind natürlich alles keine Top-Picks, aber man hat auch schon Spieler da sehr groß werden sehen, die vorher sehr spät gepickt wurden. Also alles ist möglich. Und ja, damit ist jetzt, glaube ich, wirklich Sommerpause. Also dieser Draft war jetzt nochmal nach Saisonende in der NHL so das letzte mit Eishockey-Bezug, was passiert ist. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich diesen Monat irgendwie überbrücken. Mhm. Und das klappt ja immer ganz gut, dank euch, mit euren Instagram-Nachrichten. Ich glaube, Svenja hat abgesehen von den Hinweisen zum Spielplan auch noch ein bisschen was anderes geschickt, richtig?
Die Verbindung war tatsächlich gerade schlecht. Bitte wiederholen nochmal.
Carla Kolumna habe ich angesprochen.
Ja.
Unsere Svenja, dass sie noch was anderes geschickt hat, außer der Hinweise zum Spielplan.
Das war die Berliner Nummer tatsächlich, die sie geschickt hat. Damit können wir da einen schnellen Haken hintermachen. Aber ich würde noch einmal gerne Lars mit reinholen. Lars mit ins Boot holen, weil der hat nochmal, also erst einmal, er hat sich wieder kritisch geäußert. Aber, um mal ganz kurz Dampf rauszunehmen, er hat sich auch konstruktiv zu Themen geäußert und hat das explizit auch nochmal lobend hervorgehoben, einige Sachen. Bloß die passen dummerweise gerade nicht in unseren Plan rein, weil das thematisiert die Reihenzusammenstellung. Also ja, das Team ist nahezu komplett oder komplett. Also man kann jetzt schon mal seine Reihen bauen, so wie man sich sie vorstellt, wie wir uns die vorstellen. Das werden wir aber gern zum anderen Zeitpunkt machen. Und da hat er sich auch lobend geäußert gegenüber der ein oder anderen Position. So, aber wie gesagt, das nehmen wir nochmal mit, Lars. Das kennst du ja von uns gegenüber deinen Nachrichten. Das müssen wir leider nochmal mitnehmen und an anderer Stelle etwas größer thematisieren. Da würden wir gerne eine eigene Folge zu machen und euch auch viel mehr zu Wort kommen lassen. Ein paar mehr Leute als Lars und uns beide. Um das Thema eben halt würdig abzudecken. Aber er hat noch ein anderes Thema hervorgehoben. Und er startet damit und um mich total unbeliebt zu machen, noch Folgendes. Das ist wie so ein Statement.
Da freue ich mich ja jetzt drauf.
Ja, und da bin ich gespannt, was du sagst oder was ihr auch dazu sagt. Könnt ihr euch natürlich auch gerne dazu äußern. Er hat gesagt, mit dem Erben und Vertrauen ist es halt schwierig. Erben heißt, fast immer etwas zu bekommen, ohne etwas dafür gemacht zu haben, während man sich Vertrauen erst verdienen muss. Und die Transfers von Quincy und Ahonen hat er geschrieben, aber sich verschrieben wahrscheinlich.
Nämlich Antonen.
Antonen, genau, das habe ich dann selber vergessen. Antonen waren halt letzte Saison ein kompletter Flop. Ob Biström nicht auch noch dazu gehört, wird sich diese Saison zeigen.
Und nein, gehört er nicht.
Und sind Hunger, Egge und Rosmi wirklich Transfers von Furchtner? Ich habe da so meine Zweifel, wenn man weiß, wie lange vor so einem Wechsel schon Kontakt zu den Spielern aufgenommen wird. Ich denke, dass zumindest bei den beiden Jungs Alfred Prey noch federführend war. Also mein Vertrauen in seine Fähigkeiten als Manager muss Furchtner erst erarbeiten. So, das ist, man muss es mal auch sagen, ein ungewohntes Statement, weil das einer der ersten Male, glaube ich, in Richtung Geschäftsführung oder leitende Führung wenigstens dort sich so geäußert wird in dem Fall. Kannst du, es ist ein bisschen blöd, weil wir natürlich auch persönlich eingenommen sind, kann man glaube ich auch sagen, weil wir einfach einen sehr guten Draht halt auch zu Sebastian Furchtner haben. Nicht, dass er uns beeinflusst in unserer Meinung, dann würde ich mich halt nicht so kritisch gegenüber dem einen oder anderen Thema äußern. Aber natürlich hat man Sympathie füreinander. Kannst du es aber verstehen, die Argumentation zum Teil, oder verstehen, wo Lars herkommt und warum er vielleicht diese Denkweise hat?
Ich kann die Ängste der Leute natürlich verstehen. Wenn du über, keine Ahnung, 20 Jahre jemanden hattest, wo du weißt, okay, der wird dir da jeden Transfer perfekt hinsetzen, was aber auch nicht der Fall war, müssen wir ganz ehrlich sein, auch Alfred Prey hat Spieler geholt, die hier nicht funktioniert haben. Ne, das ist passiert jedem Sportdirektor auf dieser Welt.
Jake Wirtan zum Beispiel.
Zum Beispiel, oder keine Ahnung, irgendwie kommt mir dabei immer direkt Atte Pentikäinen in den Kopf, ja, weil ich immer noch finde, also eishockeytechnisch war der jetzt nicht so auf der Höhe. Aber das ist ein anderes Thema. Was ich sagen will, Menschen leben sehr nach Gewohnheit. Das ist einfach so. Wenn sie Dinge kennen, die funktionieren, dann freuen sie sich. Und wenn dann irgendwann ein Wechsel kommt, klar ist man skeptisch. Und Lars hat absolut recht, manche Transfers werden sehr, sehr lange im Voraus geplant. Und es kann durchaus sein, dass Alfred Prey da immer noch seine Finger im Spiel hatte oder auch immer noch hat. Ne, das ist ja, er arbeitet ja immer noch irgendwo für die Fischer und Pinguins und die Jungs werden sich da im Büro schon auch darüber unterhalten. Also ich glaube nicht, dass Sebastian Furchtner da einfach geradlinig alleine durchgeht und alleine entscheidet, welche Spieler hole ich jetzt, sondern der wird auch mit Menschen reden. Und warum soll er nicht mit Alfred Prey reden, der jeden auf dieser Welt kennt, der mit Eishockey zu tun hat, der einen Draht zu allen Menschen hat und sich da noch so ein bisschen Expertise holen.
Aber das kritisiert
holen.
Er ja nicht. Das muss man ja auch hervorheben. Er kritisiert ja jetzt nicht, dass Alfred Prey mit seinen Fingern da ein Spiel hatte. Das ist ja nicht der Punkt, den er sagt. Er sagt ja einfach nur, dieses Vertrauen, was wir immer wieder ansprechen, dieses bedingungslose Vertrauen in die Führung der Fischer und Pinguins, das spürt er halt nicht. Das spürt er vielleicht Richtung Alfred Prey, aber das spürt er halt nicht gegenüber Sebastian Furchtner. So, das ist ja der Punkt. Unabhängig davon, wie viel Alfred Prey da mithilft. Aber er hat halt gesagt, von den Transfers, die ja noch nicht so viel sind, die Furche getätigt hat, waren halt einfach zwei Spieler, sind da gefloppt von den nicht vielen Transfers. Und daher hat er ja kein Vertrauen, sagt er, oder noch nicht dieses Vertrauen aufgebaut. Also kein Vertrauen wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel in dem Fall.
Ja, also die Nachverpflichtungen haben nicht unbedingt gesessen, das stimmt. Also Antonin und Quinz, die haben halt nicht funktioniert, das ist richtig. Also ich glaube, da wird...
Da ja auch nochmal vor. Da ist er wieder bei mir, dass er so sagt, so eingeschlagen ist er ja auch noch nicht.
Ja, aber das, da können wir uns ewig im Kreis drehen. Ich weiß nicht, was er von Büström erwartet hat. Ich finde, seit er da ist, hat er sehr gut gespielt. Von daher kann ich da nicht viel Neues zu sagen, ehrlicherweise. Aber ich kann Menschen verstehen, die sagen, sie sind noch skeptisch und sagen, ey, das Vertrauen muss er sich erst bei mir noch, ja, eher transferieren oder wie auch immer man das nennen möchte. Deswegen, ja, darf da jeder gerne seine Meinung haben.
Ja. Also, ich weiß gar nicht, wie ich argumentieren soll, weil ich gebe zu, Lars hat einen Punkt getroffen, den ich nachvollziehen kann, so von der Argumentation her. Weil, wenn mir jemand sagt, woher kommt dieses Vertrauen, das, was ich habe, kann ich es nicht 100% begründen, warum ich dieses Vertrauen habe. Aber ich habe es trotzdem und ich stehe auch weiterhin dazu. Und kein Manager, kein Sportdirektor dieser Welt wird eine 100%-Quote haben, was Transfers angeht und was eben halt Transfers angeht, die komplett einschlagen. Das wird es einfach nicht geben. Und natürlich ist das vielleicht unglücklich und Furchen hat sich das auch anders vorgestellt bei, lassen wir jetzt mal Büström außen vor, aber bei Anton und Quinz hätte er sich das auch anders gewünscht. Aber natürlich ist das, glaube ich, eins der ekligsten Bedingungen. Das muss man halt auch jemandem zugute halten. Eins der ekligsten Bedingungen ist, wenn du spontan auf den Ausfall reagieren musst. Und das war halt so. Bei Anton und auch bei Quinz war das der Fall, dass du sehr spontan reagieren musstest, weil du halt echt in Schwierigkeiten gekommen bist, gerade auch mit Blick auf Champions Hockey League und weil es eben halt auch sehr, sehr dünn wurde im Kader. Und da waren wir sehr verwöhnt, bleibe ich auch dabei, haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder angesprochen. Wir waren halt einfach sehr verwöhnt von Spielern, wie sie eingeschlagen sind, aber es ist eben halt nicht gang und gäbe, so wie es bei uns gelaufen wäre. Auch das ist Teil der Wahrheit, warum wir so erfolgreich waren und vielleicht oder an anderen Stellen überperformt haben. Weil eben wir wahnsinnig viel Glück hatten auch, was Spiele angeht, die wir neu geholt haben. Und davon müssen wir uns einfach verabschieden, das ist halt einfach Realismus, dass es nicht immer so passieren wird. Also mein Vertrauen genießt er trotzdem, auch wenn ich mich nicht gut oder wenn wir ihn nicht sympathisch finden würden, hätte er mein Vertrauen, weil ich halt einfach in dieser ganzen Organisation Vertrauen habe. So, da kommt jemand Neues rein und ich habe Vertrauen in ihm. Auch wenn es sich nicht richtig anhört, aber ein Will Riedel, ein Andy Mealy, ein Bennett Rossmi, ein Kremmer, das sind alle Spiele, in denen ich jetzt prinzipiell erstmal Vertrauen habe. Und ohne, dass die was gemacht haben bei den Pinguins. Und genau das genießt halt auch Furchtner bei mir. Und wir waren, und das musst du halt auch sehen, das gehört halt auch zur Wahrheit, ja, Antonen und Quinz haben nicht funktioniert, wir sind Zweiter in der Hauptrunde geworden. Wir sind Zweiter, wir sind, was die Hauptrundenmeisterschaft angeht, sind wir Vizemeister geworden. Und wir sind im Viertelfinale, ja, sind wir rausgeflogen, unglücklich, kann immer passieren. Das ist nicht fair, das System, aber Spektakel und das wollen wir halt. Aber wir waren extremst erfolgreich unter der Leitung von Sebastian Furchtner. Darum finde ich es auch schwierig zu sagen, dass man noch kein Vertrauen aufgebaut haben kann. So denke ich darüber. Damit hat er sich halt auch Vertrauen bei vielen Fans erwirtschaftet mit erfolgreichen Eishockey in Bremerhaven. Und den hatten wir letzte Saison ja, abgesehen von natürlich den Playoffs, die, wie gesagt, sich alle anders vorgestellt haben. Aber wir waren erfolgreich. So, Punkt.
Nee, finde ich gut. Nur ganz kurz, vorhin hattest du das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich war irgendwie gerade so ein bisschen in Trance und ich habe nochmal auch sicherheitshalber nachgeschaut. Wir sind doch nur Hauptrundendritter geworden, Nico. Wir sind nicht Zweiter geworden. Leider kein Vizemeister. Hat eben schon gesagt. Genau.
Stimmt. Wir haben, ja, kompletter Schwachsinn. Mannheim Vierter geworden. Wir mit 4 Punkten Vorsprung noch zum Schluss. Ja, du hast absolut recht. Wir sind.
Aber ist, glaube ich, überhaupt nicht schlimm.
Macht gar keinen Unterschied in meiner Argumentation.
Genau, das wollte ich sagen.
Wir haben Heimrecht gehabt in den Playoffs, sind direkt in die Playoffs eingezogen, sind Dritter geworden. Du hast absolut recht, wir sind nicht Zweiter, sondern Dritter geworden, ja.
Im Herzen Vizemeister aber.
Im Herzen Meister.
Im Herzen immer Meister. Nee, stimmt schon. Also, wie gesagt, ich kann jeden verstehen, der sagt, na, Vertrauen muss noch kommen. Ich glaube, du und ich, wir vertrauen beide sehr. Generell der Organisation hast du auch gut argumentiert. Von daher machen wir uns keine Sorgen und lassen das jetzt einfach auch mal auf uns zukommen, Mensch, mit den neuen Jungs, die da geholt wurden. Ich bin mir sicher, die funktionieren.
Ich bleib dabei, ich verstehe ganz oft Lars Denkweise, aber manchmal urteilt er mir einfach zu vorschnell. In vielen
Punkten.
Ja. Ne? Und da nehme ich mich auch nicht raus, da bin ich auch manchmal so. Aber mein Gott, lass uns wenigstens die ersten drei Testspiele und ein bisschen Champions Hockey League abwarten und dann können wir alle Angst bekommen, dass es alles nicht funktioniert. Aber vielleicht gewinnen wir auch einfach alles und rasieren die Liga komplett und dann lachen wir alle darüber, über was wir überhaupt gesprochen haben, weil Will Riedel der beste Verteidiger wird der Liga.
Das wäre doch mal eine kühle These.
Ja.
Wahnsinn.
Aber ich fand den Punkt halt so wahnsinnig spannend. Ich wollte ihn auch unbedingt mit reinbringen, weil das ist ganz ungewohnt. In über fünf Jahren Podcast hatten wir diese Diskussion, ich würde sagen, noch nie gehabt, weil wir aber auch einen Trainerwechsel jetzt hatten, von Pubisch auf Sulzer, und sonst hat sich ja nichts geändert.
Das ist absolut richtig,
ja. Es ist alles gleich geblieben die ganze Zeit. Und darum gab es ja auch wenig Grund. Und das ist, ich glaube, in jedem Verein so wird, wenn an der Führungsposition etwas geändert wird, egal wie erfolgreich du bist, es wird immer diskutiert. Weil immer verglichen wird. Und das ist unfair. Man darf einfach nicht vergleichen mit anderen Personen. So. Fertig. Statement
gesetzt. Jetzt auch einfach genug mal mit Eishockey hier. Vielleicht. Wer weiß. Weil wir kommen zur Frage der Woche. Und da habe ich gedacht, kann es auch um Eishockey gehen, kann aber natürlich auch um andere Dinge gehen. Und deswegen die Frage, Nico, was sind die Top 3 Dinge auf deiner Bucketlist? Was möchtest du wirklich unbedingt im Leben nochmal machen? Mhm. 3 Dinge. Das kann alles sein.
Das kann alles sein. Okay. Da wollen wir nach und nach immer einer sagt was, direkt 3. Also.
Ja, du hast doch bestimmt eine volle Liste. Du hast so viele Sachen, die du noch machen möchtest.
Fühlst du eine Bucketliste?
Nein, also ich habe es nicht verschriftlicht. Aber im Kopf habe ich schon so ein paar Sachen, wo ich denke, ja, würde ich schon gerne machen.
Eine weißt du 100%, weil ich die auch immer wieder im Off thematisiert habe. Und das ist für mich mein großer Traum, nach New York einfach zu fliegen und mir die Stadt anzugucken. Das ist, seit ich Kind bin, ein Traum für mich. Ich war noch nie in Amerika, war noch nie dort und das wollte ich mir eigentlich dieses Jahr erfüllen, diesen Wunsch. Jetzt kam halt der Jobwechsel bei mir, an den ich ja im September haben werde, zustande. Daher fällt das leider flach und ich plane das jetzt für Anfang nächsten Jahres ein, dass ich das mache und das steht an ungeschlagen Platz 1, wirklich. Danach kommt ein großer Gap erstmal. Aber Platz 1 ist New York, da würde ich unheimlich gerne hin, weil mich diese Stadt einfach fasziniert. Aber wird für die Leute, die mich kennen, auch keine große Überraschung sein, denke ich.
Finde ich aber sehr cool. Gehört für mich auf jeden Fall auch zu den Top-Reisezielen, die ich ansteuere. Bucketlist-mäßig fange ich mal damit an. Ich möchte sehr gerne mal zu einem Tennis Grand Slam Turnier live vor Ort und da zugucken. Ich war generell in meinem Leben dafür, dass ich schon ewig Tennis spiele, nämlich jetzt 22 Jahre, auch krank irgendwie, war ich bei sehr, sehr wenig Turnieren live zugucken. Also ich habe das meiste einfach im Fernsehen gesehen. Ich hatte einmal das Glück, dass ich Roger Federer live habe spielen sehen. Das war cool. Aber ja, mein Traum, Rafael Nadal spielen zu sehen, der wird nicht mehr in Erfüllung gehen. Der hat aufgehört. Deswegen, ja, möchte ich jetzt unbedingt trotzdem noch mal zu einem Grand-Slam-Turnier. Entweder, also Australien ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber so Wimbledon in London oder Roland-Garros Paris sind natürlich die, die naheliegend sind. Aber US Open in New York, das könnten wir unsere Bucketlist-Punkte verbinden, Nico. Das wäre natürlich auch interessant.
Das stimmt. Ja, siehst du, ja, komm ich auch mit, meinetwegen. Bei Gott,
ja.
So schlimm
wird es nicht Gott. Sein. Der mir immer sagt, boah, Tennis gucken, weiß ich nicht.
Ja, aber so Grand Slam, einfach um gesagt zu haben, ohne irgendwas verstanden zu haben, was da vor sich geht. Ist Grand Slam war bestimmt nicht Rasen, ne? Weil Rasen, als ich das letzte Mal gesehen habe, das war bodenlos. Das hat gar keinen Spaß gemacht.
Gerade heute hat Wimbledon angefangen auf Rasen. Das Grand Slam Turnier in London. Aber Rasen ist unattraktiv zu schauen. Das stimmt.
Vor allem als Laie.
Ja. Da sind die anderen Belege besser. Aber ich sag dir, live ist es noch mal viel, viel geiler, weil das ist so viel schneller als im Fernsehen. Mhm. Das ist schon Wahnsinn.
Okay, ja. Steht jetzt nicht auf meiner Bucketliste. Aber für dich würde ich mitkommen, wie gesagt.
Danke.
An zweiter Stelle, ich verbinde vieles mit Reisen auf meiner Bucketliste. Ich habe überlegt, ist so Bungee-Jumping oder Fallschirmsprung oder Tauchen, aber ehrlich gesagt, nee. Muss ich nicht haben. Also ich muss jetzt nicht mit meinem Leben spielen, so auf meiner Bucketliste. Obwohl, mache ich vielleicht doch bei meinem zweiten Punkt, weil es stand eigentlich nie auf meiner Bucketliste. Dann haben es Freunde von mir gemacht und mir Bilder gezeigt und erzählt, wie es war. Und dann stand es auch auf meiner Bucketliste. Und zwar eine Safari zu machen. Und das stelle ich mir unheimlich geil vor. Weil das ist so absurd, glaube ich. Das ist ja so weit weg. Man kennt es ja wirklich nur aus dem Fernsehen. So eine Safari, dass du wirklich diese Tiere in freier Wildbahn dann siehst. Und die sind halt durch Namibia, sind Freunde von mir, gefahren. Haben dann auch gezeltet draußen und haben so eine Tour gebucht und die haben nur darüber geschwärmt und Bilder gezeigt, man wollte wirklich, es war nie sowieso so Afrika, der Kontinent stand jetzt nie oben auf meiner Liste, aber der hat sich echt hochkatapultiert, als ich mir das wirklich mal detailliert angeguckt habe, weil ich mich einfach nie damit beschäftigt habe und darum würde ich das unheimlich gerne mal machen, so eine Safari.
Finde ich auch sehr geil. Ich glaube, ich weiß sogar, welche Freunde von dir das waren, richtig? Meine ich, habe das sogar richtig, habe ich nämlich auch gesehen. Ja, sah echt cool aus. Mhm. Und die hatten es auch drauf, gute Instagram-Stories zu machen, muss man auch sagen. Da
war man direkt neidisch, ne? Ja.
Da war man quasi mittendrin, statt nur dabei.
Gleiche Studiert wie ich, ne? Also da ist man nicht weit weg von Fotografie und sowas.
Sehr, sehr cool. Der nächste Punkt, da werden mich die Menschen, die mich ganz nah begleiten, wahrscheinlich auch ein bisschen für hassen, aber ich habe mir das schon eigentlich ewig gedacht, obwohl ich nicht. Ich weiß selber, ich bin nicht der Mensch dafür. So.
Jetzt bin ich gespannt.
Aber ich möchte irgendwann irgendwie gerne ein Tattoo.
Ernsthaft?
Ja.
Wo?
Kein großes, besonderes, einfach irgendwas Kleines, genau, das könnte ja gut passen. Nee, irgendwas ganz Schlichtes. Ja, damit ich es nicht vergesse. einfach irgendwas so, weiß ich, das habe ich mir schon immer gedacht und ich suche aber immer noch nach irgendeiner guten Bedeutung, weil das soll nicht random sein, das soll schon irgendwas bedeuten dann. Und ich weiß auch von mir sehr, ich weiß, das wird nicht ausarten, weil viele sagen dann ja auch, ja, wenn du einmal damit anfängst, dann willst du mehr und bla bla. Das wird nicht passieren. Aber
Malte, wenn du für zwei Dinge bist du wirklich kein Typ. Unangefochten auf Platz 1 ist jeglichen Piercing.
Ja, da bin ich auch ganz weit von entfernt. Also.
Ja. Und Platz 2, und ich finde es schon sehr nah dran am Piercing, ist Tattoo möglich.
Ja, ja, ich weiß. Also es wird auch irgendwo sein, wo es niemand sieht. So, das.
Sorry. Ja.
So einfach auf der Kopfhaut und dann lasse ich Haare wieder wachsen.
Wachsen Haare auf tätowierte Sachen?
Das ist eine Frage, die du einem Tätowierer stellen musst.
Das weiß ich. Nicht, dass du da irgendwie, was weiß ich, reinritzt, das Fisch- und Pinguins-Logo und dann hast du immer so eine Aussparung im Haar.
Wir hatten ja mal gesagt, wenn die Pinguins Meister werden, lassen wir uns tätowieren, so mit mehreren zusammen. Ja. Ist ja dann leider nicht passiert. Für unsere Freundinnen und Freunde wahrscheinlich, Gott sei Dank, nicht passiert. Aber ja, das irgendwann. Ich werde das irgendwann machen. Aber andersrum hat mein Vater das auch immer gesagt, stand auch immer auf seiner Bucketlist, hat er bis heute nicht gemacht. Also.
Aber er hat ja noch Zeit.
Eben, er hat noch Zeit. Man weiß nie.
Ich bin so ein Typ, entweder ganz oder gar nicht. So, entweder der ganze Arm muss voll oder ich mach's halt nicht. Und wahrscheinlich tendiere ich dann Richtung nicht, bevor der ganze Arm voll ist. Da wieder rauszukommen, das ist eine Nummer. Und ich bin zu verkopfter Mensch, du kennst mich. Ich mache mit 1000 Jahre Gedanken dazu, ob ich es nicht doch bereuen könnte. Und daran wird es scheitern, denn hinterher.
Ja, das stimmt, das wäre schwierig bei dir, ja.
Ja.
Geh ich mit.
Und nee, ich glaube, mal gucken. Vielleicht irgendwann mal, aber nur, wie gesagt, wenn es eine Bedeutung hat. Aber sonst würde ich es auch nicht machen. So, Platz 3. Ich würde. Dieser Bucketlist-Punkt wird nicht zu erreichen sein, aber ich würde einen Super Bowl gerne mal live sehen. So, das muss krass sein. Wenn ich nicht reich bin oder ich glaube, dieser Promi-Status reicht noch nicht, um eingeladen zu werden hier.
Bisher wurden wir irgendwie gefühlt noch nirgendwo eingeladen.
Außer zu ganz viel Bier in der Heizarena. Ja. Das ist das Einzige, wozu wir eingeladen sind. Sind wir auch dankbar. Hört sich jetzt 100%, irgendwie so an, als wenn wir da nicht dankbar für werden, sind wir auch dankbar. Aber das könnte ja der erste Step Richtung Super Bowl sein. Falls ihr uns mal zum Super Bowl einladen wollt, würde ich auch nicht nein sagen. So, das mal dahingestellt. Aber nein, das wäre geil. Das würde ich mal, dieses Spektakel würde ich mal miterleben wollen und mir so ein Spiel angucken wollen. Ich glaube, das wäre geil. Ich muss gar nicht mehr viel zu sagen, damit wir es gar nicht so in die Länge ziehen. Aber das wären so die drei Sachen. Erst nach New York, dann mal kurz eine Safari machen und dann zum Super Bowl.
Ja, finde ich gut. genau, Bucketlist, letzter Punkt bei mir. Könnte sich ja, kleiner Spoiler, vielleicht irgendwann noch bewahrheiten. Also ich, es ist kein Witz, ne? Also es klingt jetzt wahrscheinlich wirklich wie ein Witz, aber ich, auch das, ich wollte schon immer, ich würde gerne einen Pinguin streicheln. Ist kein Scheiß.
Vielleicht hatte ich mal mit einer Kuh, aber diesen Traum habe ich mir jetzt schon erfüllt, irgendwie vor 3 Jahren oder so.
Mein damaliger bester Kumpel hatte immer den Traum, mal eine Kuh umzuschubsen. Klingt total gemein, aber Kühe können nicht selbstständig wieder aufstehen, wenn sie umgeschubst werden.
So noch gemeiner mit der Info.
Ja, aber er hat immer gesagt, er würde ihr dann auch wieder hochhelfen, aber er würde das gerne einmal sehen.
Ist das bei Kühen so? Ist das nicht bei Schafen oder so?
Tatsächlich wohl irgendwie bei Kühen, hat er zumindest immer gesagt, aber ich... ich weiß
nicht
genau.
Crazy Punkt auf der Bucketliste.
Auf jeden Fall einfacher
zu erreichen.
Ich will einfach einen Pinguin streichen. Ich habe letztens ein Video gesehen bei Instagram, wo ein Pinguin auf so eine Zoopflegerin zugerannt kam und so gekuschelt hat. Da ist mir das Herz, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen.
Ich glaube, dafür müsstest du ein paar Mal mehr da streicheln, aber gut.
Ja, vermutlich. Aber wer weiß, eines Tages, ne? Man darf ja träumen.
So, vielleicht ist der Traum näher, als man glaubt, Alter.
Ja.
Punkt. Eigentlich das können wir es beenden mit dem Satz.
Ja, es fehlen die letzten Hinweise. Nordsee-Zeitung.de. Da gibt es auch alles zum Spielplan natürlich. Welche Fahrten sind da wie geplant und wann geht's wohin für die Pinguins. Dann die Weser-Elbe-Sparkasse nicht vergessen. Offizielle Kreditkarte der Fischer und Pinguins da abholen in der Vespa-Filiale eures Vertrauens oder auf vespa.de. Und die neue kühle These für euch, die Pinguins spielen das langweiligste Powerplay der Liga, weil sie eben immer mit ihrem Torwart im Tor spielen. So, blöd gelaufen. Beteiligt euch
und
da gerne.
Und was immer nur rechts steht.
Aktuell noch nur bei Instagram, ihr könnt es gerne mal austesten, eventuell könnte das Mail-Postfach wieder funktionieren, wir sind uns selber nicht ganz 100% sicher, aber wir halten euch da auf dem Laufenden und ansonsten war's das, ne? Genießt ja. Die Sonne.
Genau, gutes Schlusswort. Adios, Muchachos und Muchachas. Tschüss, Malte.
Ciao, ciao.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.